Kreisky-Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Kreisky-Forums, ich darf Sie hier jetzt auch und auch die Zuseher und Zuseherinnen, die uns über W24 zusehen, begrüßen und darf auch nochmal begrüßen im Namen des Picus Verlags zu dieser Buchpräsentation, in der ich eine Art von seltsame Doppelrolle habe, nämlich einerseits bin ich quasi der Moderator und andererseits derjenige, der sein Buch präsentiert. Politik von unten gelingt das Comeback der Sozialdemokratie. Ich werde das mit Hilfe der Mitdiskutanten und Gäste, die ja alle auch Freunde und Freundinnen sind, hoffentlich in dieser Doppelrolle einigermaßen gut schaukeln, die Rolle des Buchpräsentators und des Moderators des Gesprächs. Ich darf Ihnen gleich hier vorstellen zu Beginn, mit wem ich über dieses Buch, das ich geschrieben habe und über das ich dann natürlich noch 3-4 Sätze sagen werde, hier diskutieren werde. Das ist rechts neben mir sitzt Helene Schubert. Helene und ich, wir kennen uns sehr, sehr lang. Mir sagt keine Jahreszahlen heutzutage, aber wie ich ein frisch gefangener Student war, quasi direkt von der Schule, bin ich den ersten Tag auf die Universität gegangen und jemand wurde mir zugeteilt als studentischer Tutor. Für die, die sich nicht auskennen, wissen, das ist dann, die müssen die Trotteln, die das erste Mal da sind, alles zeigen, wo das Klo ist, wo das Rektorat ist, wo es der Dekan ist, wo man irgendwie einzahlt und so weiter und wo man dann auch die Vorlesungen besorgt zu tun hat. Und das war, ich hatte das Glück, Helene zugelost zu werden. Helene ist aber über das hinaus. hat sie eine jahrzehntelange Geschichte als Ökonomin und als Forscherin und als Wirtschaftspolitikerin, hat gearbeitet in Kanzlerkabinetten, hat gearbeitet in der Österreichischen Nationalbank und ist jetzt Chefökonomin des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Wunderbar, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Und rechts von Helene Helfried Karl, also dreimal hell und dann ein E und dann ein F. Helfried Karl ist ein guter Freund, auch nicht zuletzt in diesem Haus, wo wir beide als Kuratoren versuchen, gute Reihen zusammenzubringen. Helfried ist Mitgründer des Innovation and Politics Institutes, ist Diplomat. Vor dieser Aufgabe, die er da übernommen hat, hat er im Außenamt verschiedene Aufgaben erledigt, war zuletzt Botschafter in der Slowakei. Helfried, wunderbar, dass du Zeit gefunden hast, auch hier zu sein. Wir reden heute über die Sozialdemokratie, also über auch die Frage, kann das Comeback der Sozialdemokratie gelingen? Das ist natürlich sicherlich sehr eingefärbt, auch von den Thematiken und den Leidenschaften, die wir in diesem Land haben. Es ist aber nicht nur ein Buch über die österreichische Sozialdemokratie, sondern über die Herausforderungen, Möglichkeiten und vielleicht auch manche Problematiken, die zumindest die europäische Sozialdemokratie generell hat oder in jedem Land vielleicht ein bisschen unterschiedlich, aber durchaus mit ähnlichen Mustern und das jetzt auch durchaus auch überall in Europa mit einer Art von Dringlichkeit. Viele von uns haben dieses Gefühl, es geht hier um etwas. Es geht nicht bloß um Regierungswechsel, dass mal die regieren oder die anderen, mal welche, die einem sympathischer sind oder die einem weniger sympathisch sind, sondern man hat tatsächlich auch mittlerweile das Gefühl, und es ist mehr als ein Gefühl, dass so etwas wie die liberale, pluralistische Demokratie, die Demokratie in Europa tatsächlich auf dem Spiel steht. Wir haben Urbanisierung in Ungarn, wir haben ähnliche Prozesse in anderen Ländern. Wir wissen nicht, was in unserem Land kommt. Wir hatten rechte Regierungen in Italien, wo man jetzt sagen kann, da funktionieren die Checks and Balances noch besser, trotz allem, als in Ungarn. Aber die Herausforderung ist eine, die eigentlich über die Länder hinausgeht und über die speziellen Spots hinausgeht. Und die haben wir in Österreich auch. Das hat, glaube ich, auch etwas als Hintergrundrauschen etwas beigetragen zu diesen Situationen, in denen wir im Frühjahr waren, dass viele Leute ja das Gefühl haben, ja, die Sozialdemokratie muss hier wieder auf die Beine kommen. Nicht nur, dass es eine starke Sozialdemokratie gibt, sondern auch als Bollwerk für Demokratie, Liberalität, Modernität in diesem Land. Und das hat sozusagen sicherlich auch eine Rolle gespielt. Ja. Der Alexander Prottiger, der Verleger vom Picus Verlag, hat mich im April angerufen, dieses Buch zu schreiben. Und ehrlich gesagt habe ich mich ein bisschen gewehrt, weil es war ja mitten in diesem Prozess, mitten in diesem Wettbewerb. Da weißt du ja erstens mal nicht, wie es ausgeht. Und von wem, wie es ausgeht, hängt ja ein bisschen auch ab, was man darüber schreibt und ob man überhaupt das Gefühl hat, dass man dazu etwas sagen könnte. Und natürlich war es eine Art von Wette, zu sagen, okay, dann machen wir es halt. Machen wir es halt, nicht wissend, wo man dann eigentlich im Juni zu schreiben anfängt. Ja. Und insofern ist dieses Buch das Produkt einer solchen Wette oder einer unklaren Situation. Im Februar dieses Jahres hatte ich hier ein Gespräch mit Andreas Babler. Andreas Babler, ich glaube, das stand damals unter dem Slogan anpacken, sagte damals in diesem Gespräch auch, es geht auch darum, die Politik wieder von unten zu denken. Das ist etwas, was er immer wieder sagt und was jetzt natürlich auch diesem Buch den Titel gegeben hat, auch wenn es nicht ein Buch über Andreas Babler ist, sondern aber die Situation einer Sozialdemokratie, in der jetzt Andreas Babler an der Spitze steht in Österreich. Ich hatte auch hier nicht physisch, sondern sozusagen quasi zugeschaltet ein Gespräch mit dem damaligen deutschen Finanzminister, damals Olaf Scholz, heute Bundeskanzler. Das war damals nur so ein Zoom-Talk. Und da hat er auch viele Fragen, die in diesem Buch vorkommen, nämlich diese Fragen von Respekt, dass sich die normalen, einfachen Leute, die ein Vertrauen vielleicht verloren haben in die Sozialdemokratie, wieder zurückgewonnen werden müssen, indem er diesen Respektdefizit, nennen wir es mal so, adressiert, was ja im Wahlkampf dann zumindest ein bisschen funktioniert hat. Die deutsche Sozialdemokratie hat 26%, aber immerhin, ein halbes Jahr vorher hat sie mit 14 abgeschnitten. Also da ist schon etwas bewegt worden. Wird sicherlich dieser Respektwahlkampf, dieser kleine Leute Sozialdemokratie-Wahlkampf nur einen Teil dazu beigetragen haben. Vielleicht hat mehr dazu beigetragen, dass der Kanzlerkandidat der Union an der falschen Stelle gelacht hat. Das wissen wir alles nicht. Aber jedenfalls auch das spielte eine Rolle. Also ich erzähle diese beiden Episoden nur, weil das sind also natürlich so unterschiedliche Figuren sind, Babler und Scholz. Aber die Problemanalyse, dass man jemand wie Babler an die Spitze einer Partei stellt, um dieses Vertrauensverlust auch mit zumindest mal mit einer Person zu begegnen, deren Charakterattribute als Zuschreibung sind geerdet, volksnah und integer, jetzt unabhängig von der Links-Rechts-Achse, eher so auf einer Oben-Unten-Achse, ist ja vielleicht kein Zufall. Und dass ein deutscher Sozialdemokrat, der ganz anders ist natürlich und eine ganz andere Tradition hat und ganz anders auch als Person gebrandet ist, aber mit einem Respektwahlkampf, mit einem Respektthema in diese Wahlauseinandersetzung zieht, ist vielleicht, wenn man das so holzschnittartig jetzt mal hier herwerft, sieht man, so groß ist der Unterschied dann vielleicht gar nicht, wie man glaubt. Ja? Also da gibt es ja dann durchaus Ähnlichkeiten, was ja auch kein Wunder ist, weil die Herausforderungen vielleicht innerhalb der Sozialdemokratien sehr, sehr ähnliche sind. Und zumindest das Problembewusstsein ein höheres ist, als es noch vor 15, 20 Jahren war, wo man gesagt hat, wir brauchen eine Mittelschicht-Sozialdemokratie, Proletariat wird immer weniger und wir müssen uns auf diese modernen, liberalen Mittelschichten konzentrieren. Übersehen, dass dann natürlich ein Teil der Bevölkerung dann das Gefühl hat, ja, und was ist mit uns? Für uns interessiert sich ja gar keiner mehr. Ja? Also die Probleme sind da, die Probleme sind erkannt, es sind die Antworten auf dem Weg. Und das ist natürlich nicht das Einzige, was es an Herausforderungen für Sozialdemokratien gibt. Ich will da jetzt gar nicht ewig reden, sondern euch jetzt quasi in dieses Gespräch einziehen und würde jetzt mal, Helene, dich fragen wollen, wenn man dieses ganze Großbild da sieht, ja, also es ist ja jetzt ein Schritt gemacht, ja, aber natürlich in der Wirtschaftspolitik. Was ist eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik von heute? An Helfried könnte man dann sicher ans ganze Fragen der Internationalität anrichten, das werde ich dann später machen. Aber Helene, bitte du um deine Impressionen.
Ja, vielen Dank für diese Frage. Also ich habe dieses wirklich wunderbar und schön geschriebene Buch als Manifest für den Aufbruch der Sozialdemokratie gelesen. Also das muss ich wirklich sagen, das ist großartig gelungen. Es gibt Hoffnung, Aber das Entscheidende, was du jetzt angesprochen hast, ist ja, wie kann man Hoffnung geben? Natürlich, wie du das auch angesprochen hast, mehrfach, indem man die Menschen ernst nimmt, indem man ihren Stolz zurückgibt, ihre Würde zurückgibt. Das war all das, was es in den 50er, in den 60er, 70er Jahren in Kapfenberg, in einem Stahlwerk gegeben hat. Ja? Also die Arbeiterinnen und Arbeiter, die hatten dort ein Werksorchester, ja, wo großartige Geiger hervorgegangen sind. Die hatten eine Werksbibliothek, wo man die Klassiker der Moderne lesen konnte, ohne was zahlen zu müssen. Also da gab es ein unfassbares Selbstbewusstsein und das ist natürlich verloren gegangen. Warum? Weil die Sozialdemokratie, wie du ja auch die Geschichte sehr schön zeigst, sich aus meiner Sicht, sie hat den Prozess der Globalisierung zu extensiv mitgetragen in der ganzen Europäischen Union. Also ich erinnere daran, 1997, als ja die Mehrheit der europäischen Regierungen sozialdemokratisch geführt war, gab es einen einstimmigen Beschluss für einen Stabilitätspakt, wo wir uns damals in der Nationalbank sehr auf den Kopf gegriffen haben, weil das war noch einmal eine Verschärfung der Fiskalkriterien. Die neoliberale Ausrichtung oder sagen wir monetaristische Ausrichtung der Geldpolitik. Das liegt lange zurück, aber die Problematik ist, wir haben in diesem jungen 21. Jahrhundert drei große Krisen. In der einen stecken wir voll drinnen, da wissen wir nicht, wann wir da rauskommen, die Energiekrise. Das wird alles überlagert von der Klimakrise, die die größte Herausforderung überhaupt darstellt. Und diejenigen, die glauben, man kann da so mit den klassischen wirtschaftspolitischen Instrumenten, wo ja Österreich ein Spezialfall ist in Europa, ja, mit den geringsten Ausgaben für preissenkende Maßnahmen, so Business as usual machen, ja, die treiben die Menschen zu den postfaschistischen und faschistischen und rechtsradikalen Parteien. Und deswegen, und ich sehe auch ganz starke Parallelen zu den 30er Jahren, insofern, weil natürlich die zum Beispiel bei uns, also die FPÖ, Forderungen, da hat man den Eindruck, die sind direkt von uns übernommen. Ja? Ich meine, wenn sie an der Regierungsverantwortung sind, dann setzen sie sowieso industriellen Vereinigungskonzepte durch, aber das ist sehr schwer, den Menschen zu kommunizieren. Also die haben da keine Skrupel, wirklich radikale Markteingriffe einzuführen. Und deswegen glaube ich, ist das Entscheidende, jetzt komme ich auf deine Frage, wie kann man Hoffnung geben? Man braucht eine Vision, man braucht eine Utopie. Ich bin so unfassbar glücklich, dass die Verteilungsthematik jetzt so ins Zentrum gerückt worden ist mit der Vermögensverteilung. Das ist extrem wichtig. Nur, ich kann unsere Probleme nicht nur lösen, indem ich von den Reichen nehme und den Armen gebe. Also das ist auch dieses das ist sowieso wichtig, aber ich glaube, ich brauche darüber hinausgehend viel mehr an industriepolitischen Konzepten. Du hast das teilweise sehr schön angesprochen. Aber ich glaube, wir haben ja die große, auch die tolle historische Erfahrung der 70er Jahre mit starken Eingriffen. Heute sagt man immer, das ist EU-rechtlich nicht möglich etc. Aber auch die EU verändert sich in gewisser Weise. Und zum Beispiel im Bereich der Industriepolitik ist es ganz, ganz wichtig, die duale Transformation, also die ökologische und digitale Transformation staatlich orchestriert voranzutreiben. Also das ist etwas, wir haben auch im ÖGB ein Klimabüro, ich beschäftige mich persönlich sehr intensiv damit, weil ich einfach sehe, dass man diese großen Herausforderungen, die jetzt zu bewältigen sind, die kann ich nicht mit Marktinstrumenten lösen, mit einem CO2-Preis. Das ist ja wirklich, Entschuldigung, ja, das ist ja, da können ja die Leute nicht können nicht mehr heizen, nicht mehr zur Arbeit fahren etc., sondern, und wenn man mit Energieexpertinnen spricht, im staatlichen und halbstaatlichen Bereich, wo ich heute wieder das Privileg hatte dazu, da kommt man jeder mit einem Konzept, staatliche, also Planungsinstrumente, ja? Jeder entwickelt so etwas. Nur die Bundesregierung scheint sich dem zu verschließen und ich glaube, hier muss man ansetzen, weil ich glaube schon, das Herz am richtigen Fleck zu haben und das den Leuten auch zu vermitteln, was jetzt der neue Parteivorsitzende so wirklich super macht, Das ist ganz, ganz wichtig, aber es ist nicht ausreichend. Man muss den Leuten das Empfinden geben oder man muss überzeugen können, dass wenn man dann wirklich auch Regierungsverantwortung hat, dass man in der Lage ist, deren Lebensbedingungen zu verbessern und sie einzubeziehen, etc. etc. Das war nochmal ein Einleitungsstatement.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, Entschuldige, Hilfried, das heißt, man braucht ganz klar eine staatliche Industriepolitik, die dann auch sozusagen fast planmäßig ein Ziel verfolgt. Das, was Mazzucato nennt, dieses Moonshot-Projekt. Ja. Und nicht eine kleine Steuer, die dann dazu führt, dass die Leute vielleicht 3 Kilometer weniger mit dem Auto fahren und vielleicht 2 Kilometer dann mit der Schnellbahn. Weil es ja auch absurd ist, wenn man es historisch betrachtet. Ja, wir haben die FCKWs verboten und nicht gesagt, es gibt eine Steuer von 3 Cent auf Rasierschaum. Ja. Und man hat sicherlich auch die verpesteten Flüsse nicht sauber gekriegt, indem er gesagt hat, Gift in die Flüsse zu leiten, ist mit einer Steuer verbunden, sondern hat wahrscheinlich gesagt, ab 1961 wird nichts mehr eingeleitet, oder?
Ja, nein, ich glaube, man braucht, muss auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Nicht? Da gibt es so Konzepte eines staatlichen Beteiligungsfonds zum Beispiel, nicht? Der dann wirklich, es muss sich vorstellen, jetzt werden bis 2030 5,7 Milliarden ausgegeben für die Transformation. Ist eine großartige Sache, hat nur einige Nachteile, nämlich da wird nicht geschaut, gibt es da Gewinnmitnahmen oder so, ja? Sondern da glaube ich, wir haben das Problem bei den Bankenhilfen gehabt, ja? Also einfach nur so, ich meine, jetzt sind es ja wirklich auch quasi Subventionen, die nicht zurückgezahlt werden müssen, aber ich würde sagen, da muss der Staat sich beteiligen an den jeweiligen Unternehmen, wo er viel Geld hingibt. Das ist ja auch ganz klar. Ein ganz wichtiger Bereich und man muss diese Sachen zentral steuern. Also gleichzeitig erneuerbaren Ausbau, Netzausbau, ein Riesenproblem. Keiner kümmert sich darum. Es gibt zwar ein Gesetz, das sind in den Gesetzen sind immer nur Ziele, aber wie komme ich dahin? Das gibt es nicht. Ja. Oder weil traut sich niemand drüber, da muss man Genehmigungsverfahren beschleunigen. Also all diese Dinge. Aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist eine sehr komplexe Gemengenlage. Aber ich habe mich intensiv auch mit dem Monet-Plan beschäftigt nach 1945. Das war ein Karbonisierungsplan, also Wiederaufbauplan mit Verdoppelung des GDP, also des Bruttoinlandprodukts bis 1950, damals unter Charles de Gaulle. Und das ist insofern bemerkenswert, weil da gab es ein Planungskomitee, aber da waren die Sozialpartner einbezogen, auch die Gewerkschaften, dann auch in allen unteren Kommissionen, wenn man gesagt hat, das muss ein Plan sein, da müssen die einzelnen, also die Unternehmen, die Branchen, Dekarbonisierungspläne vorlegen. Es müssen, das ist jetzt, ich sage, wir brauchen den Monet-Plan für die Dekarbonisierung. Und die Gewerkschaften und die Betriebsrätinnen und die Beschäftigten müssen in diese Prozesse eingebunden sein. Und wir haben ja auch ein Klimabüro im ÖGB, wo wir auch ein Just Transition Konzept haben, weil ich glaube, wenn die Menschen da nicht mitgenommen werden bei dieser Dekarbonisierung, das sind gigantische Investitionsvolumina dann auch notwendig, wenn die nicht mitgenommen werden, sondern dann ihre Jobs verlieren, dann wird das nicht stattfinden. Dann werden die das vorantreiben, abgewählt werden. Und wir sind mitten in diesem Prozess, wenn ich zum Beispiel anschaue, was da in Deutschland passiert, nicht mit dem Wärmegesetz, also das ist nicht gut. Es ist nur ein Beispiel, also wollte ich ein Beispiel der Dekarbonisierung ansprechen, weil das ja wirklich die überragendste Herausforderung, also neben all diesen sozialen Aspekten, die damit verbunden sind. Und ich denke mal, Gewerkschaften sind gegründet worden in einer Phase des Strukturwandels, nicht? Also der Industrialisierung damals. Und sie sollten jetzt wieder auch in diesem Prozess eine ganz zentrale Bedeutung bekommen.
Hilfried, also die Helene hat es ja jetzt schon angesprochen, sozusagen einerseits diese Verunsicherheit aus guten Gründen, die die Menschen haben in multiplen Krisenszenarien. und andererseits das Bedürfnis irgendwie nach einer Politik von Hoffnung, die Hoffnung gibt. Und das ist ja doch ein Spannungsfeld, vor allem, weil man könnte ja auch sagen, das mit der Hoffnung hat jetzt nicht wirklich eine große Konjunktur in einer Zeit, wo die Hauptempfindung und Emotion, die die Menschen haben, ein Unsicherheitsgefühl ist, ja? Und ein Gefühl der vollständigen Instabilität. Ist es da eigentlich die Hauptaufgabe von einer verantwortungsvollen Politik, die sozusagen verhindern will, dass antidemokratische Kräfte gewinnen, einfach ein Sicherheitsgefühl zurückzugeben?
Ich glaube, es ist beides. Es ist das, was schon angesprochen wurde, dass es dass sozialdemokratische Parteien jedenfalls die Zuversicht vermitteln können müssen, dass sie die Zukunft gestalten wollen im Sinne ihrer Wählerinnen und im Sinne der gesamten Gesellschaft. Der Anspruch ist eigentlich, geht ja auch immer darüber hinaus, das ist ja, glaube ich, auch immer das Spannungsfeld in der Sozialdemokratie, eine klassenbasierte Partei zu sein auf der einen Seite und immer zu sagen, wir haben aber das gesamtgesellschaftliche Interesse im Blick. Und wenn das nicht mehr gelingt, dann hat die Sozialdemokratie ein großes Problem. Und das ist ganz sicher stark mit dem Thema Sicherheit verbunden, davon bin ich überzeugt. Und das Thema Sicherheit, glaube ich, ist ein sehr breites. Als Außenpolitiker interessiert mich natürlich immer die klassische Sicherheitspolitik. Aber ich glaube, dass die klassische Sicherheitspolitik auch sich immer mehr differenziert und auch immer stärker innenpolitische, so früher gedachte innenpolitische Aspekte hat, weil das Thema Fake News, das übersetzt sich immer innenpolitisch, aber es ist natürlich eine eminente sicherheitspolitische Komponente hat. Und die ganzen Dinge wie die Versorgungssicherheit etc., auch die ökonomischen Fragen, sind Fragen der Sicherheitspolitik. Und letztlich ist es auch eine Frage der Sicherheitspolitik, habe ich denn bei in der Bevölkerung für unser Gesellschaftssystem, für die Demokratie? Das halte ich für die zentrale Frage letztlich, weil also Waffen und Aufrüstung sind das eine, aber ich finde, gerade an der Ukraine sieht man, Gesellschaften sind dann wehrhaft, wenn die Leute an diese Gesellschaft glauben und an das glauben, wofür sie sich verteidigen und kämpfen. Jetzt bin ich da sehr in diesen sicherheitspolitischen Bereich eingestiegen, aber ganz grundsätzlich glaube ich, dass es sehr wichtig ist an deinem Buch, dass du auch zum Schluss mit der Hoffnung endest, weil ich denke, dass das sozusagen im Moment das Gefühl ist, dass die Sozialdemokratie es schaffen muss, wieder eine positive Erzählung, und ich meine mit Erzählung nicht, dass man nur was erzählen soll, sondern tatsächlich einen glaubwürdigen Gesellschaftsentwurf zu vermitteln, der vielleicht nicht so detailliert ist, wie er früher war, nämlich nicht so weitreichend die Gesellschaft wirklich umgestalten möchte oder den Menschen vorschreiben möchte, wohin sie gehen sollen, aber glaubwürdig sein muss in dem, was die Helene auch gesagt hat, dass diese Herausforderungen gemeistert werden. Und das ist im Moment in allen Fragen meistens mit einer oder sehr oft mit einer Verzichtsthematik verbunden, von den meisten Parteien, oder es wird extra so getan, als ob es zum Beispiel die Klimakrise nur mit Verzicht zu bewältigen wäre. Und der sozialdemokratische Anspruch, glaube ich, muss ein anderer sein und trotzdem zeigen, dass es eine soziale Komponente dieser Klimakrise gibt, eine sehr starke. Das macht der Andy Babler, finde ich, von Anfang, und das hat mir sehr gut gefallen. Und Ich habe jetzt gerade deswegen geschaut, ob ich das noch einmal finde. Auf Moment, glaube ich, ist eine Studie erschienen, dass also man auch sieht, dass die 90%, die unteren 90% 10% CO2 eingespart haben seit 1990 und die oberen 10% aber das mehr als kompensiert haben. Ja? Und das, finde ich, sind so Fragen, mit denen wir uns unbedingt auseinandersetzen müssen.
Weil du ja auch ein sozusagen nicht nur ein Experte, sondern auch dein Herz für die internationale Politik schlägt und du ja auch sozusagen quasi diesen weiten Blick auch innerhalb der europäischen verschiedenen politischen Landschaften auch berufsbedingt hast. Jetzt ist ja die Sozialdemokratie war ja immer eine internationalistische Partei und wir sitzen hier im Haus von Bruno Kreisky, der damit das auch transformiert hat in eine, sagen wir mal, aktivistische Außenpolitik. Und das war ja jetzt nicht nur Sicherheitspolitik und dass man Diplomatie betreibt, es war ja auch immer auch verbunden mit einer Vorstellung von Weltoffenheit, Liberalität und Modernität. Ja? Gleichzeitig, auch das hast du schon angeschnitten und das versuche ich jetzt vielleicht zusammenzuschneiden, weil du gesprochen hast, soll Sozialdemokratie nur Klassenpartei sein oder darüber hinaus. Die österreichische Sozialdemokratie und überhaupt ein Großteil der europäischen Sozialdemokratien waren ja immer mehrerlei, nämlich Anwalt der Schwächsten, Fürsprecher der ganz normalen, einfachen Leute, der unteren Mittelschichten, der arbeitenden Klassen und aber Bollwerk für Liberalität, Modernität und Demokratisierung und deswegen auch so stark in Allianzen mit einem liberalen Bürgertum bis hin zu der kreiskischen Formel ein Stück des Weges mitzugehen. Ja? Was bedeutet das in unserer jetzigen Situation und gibt es da nicht jetzt auch in einer Partei, insbesondere auch in einer Partei der Sozialdemokratie in Österreich, wo man das jetzt lange leider schleifen hat lassen, da Defizite und wo müsste es da hingehen?
Ja, ich glaube schon, dass es Defizite gibt, weil sonst würden wir woanders stehen in den Zahlen, obwohl man ja heute sieht, dass es nach oben geht und das finde ich sehr positiv. Aber also natürlich ist es so, dass man, glaube ich, auch nicht in Gefahr, in die Falle laufen soll, die Mehrheitsverhältnisse unter Kreisky mit einer viel komplexeren, differenzierteren Parteienlandschaft zu vergleichen, wie wir sie jetzt haben. Was man auch nicht tun soll, finde ich, fällt mir auch immer wieder auf, diese 30%, 29, 28%, wo die Rechten jetzt sind, die hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, nur meistens waren sie zersplitterter. Und die Gefahr der FPÖ wird immer dann am größten, wenn sie sozusagen, wenn sie einig sind.
Außerdem darf ich da kurz unterbrechen, Entschuldige. Sind es Hochrechnungen auf Basis von Rohdaten, bei denen 30% sagen, ich will überhaupt keinen von den drei. Also das heißt sozusagen, die 30% FPÖ basieren auf Rohdaten von 18% Leuten, die sagen, ich würde die wählen. Ja, das ist jetzt genau. Auch nicht schöner, weil unsere Rohdaten auch nicht besser sind, aber das zeigt ja natürlich, welches Potenzial es gibt und welche Menschen es gibt, die gewinnbar sind. Entschuldige.
Ich glaube nur eben, dass was Kreisky wirklich sozusagen auch offenbar zum Wahlsieg geführt hat, war diese Öffnung der Partei hin zu den Eliten, den technischen Eliten auch. Und da einen offenen Diskurs zu führen, welche Dinge stehen jetzt an und wie können wir das verändern. Und das hat, glaube ich, sehr stark zur Modernisierung der Partei beigetragen, zur Glaubwürdigkeit und zu dieser Verbindung, die du auch beschreibst, von auf der einen Seite einer gesellschaftsverändernden Vision und auf der anderen Seite den kleinen Schritten, die man machen kann, weil dafür brauche ich Experten. Und mir geht das in der SPÖ total ab, dass es dieses Angebot gibt, das gibt es immer, aber es muss von höchster Ebene, es muss attraktiv, es muss sichtbar sein und der Dialog und dieser Diskurs, der sollte nicht nur mit der Basis stattfinden, sondern auch mit diesem Bereich. Ich glaube, dass sie das nicht ausschließt, sondern dass man das gut kombinieren muss und dann ist man auf der Richtung, in der Richtung Hegemonie unterwegs, die man anstrebt.
Ja, gerne. Lässt sich dieses Konzept der 70er Jahre auf heute übertragen? Oder wen meinst du unter Eliten? Meinst du jetzt zum Beispiel die linksliberalen, intellektuellen, urbanisches Bürgertum, dass man hier stärker einbinden soll? Oder meinst du generell den Versuch, den es ja auch unter Kreisky gegeben hat, da ein bisschen reinzuspalten in die ÖVP und hier unter den Repräsentanten der Unternehmen hier Bündnispartner und Partnerinnen zu finden? Weil letzteres glaube ich, also da wäre ich sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, weil ich glaube, wir haben da nicht so gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, auch als die SPÖ im Bundeskanzleramt gesessen ist, mit dieser Form von Liaisons, sagen wir so.
Ich traue mir da gar nicht mehr viel dazu zu sagen, weil die Neos wären ja eine Antwort darauf, dass man sagt, es gibt ein liberales Bürgertum in Österreich, aber wenn das wirklich nur 8% ausmacht oder 10%, dann haben wir ein wirkliches Problem, meiner Ansicht nach. Also es ist, glaube ich, die Aufgabe der Sozialdemokratie, da einen anderen Zugang zu haben. Und ich meine nur, ich, was ich meine ist, ich glaube, es braucht so etwas wie eine Aktivierung. Die Partei muss sich öffnen, die Partei muss sich nach innen hin öffnen. Dafür steht der Andi Babler mit seiner Demokratisierung, die ich für sehr wichtig halte und wovor sich immer noch viele offenbar fürchten. Aber das glaube ich, dass das die Partei attraktiv macht. Sie hat es auch attraktiv gemacht jetzt während dieses Wahlkampfs. So unattraktiv manche Aspekte da waren und so peinlich manche Dinge waren. Aber der innerparteiliche Wettbewerb an sich, der hat meiner Ansicht nach nur zu Positiven geführt letztlich. Und diese Öffnung, die muss man nach innen machen und die muss man nach außen machen. Ich meine es jetzt gar nicht direkt auf spezifische Wählergruppen.
Gleichzeitig, vielleicht bleiben wir bei dem Thema gleich einen Augenblick, nämlich die Frage der innerparteilichen Demokratie, weil wir im Herbst noch einen Parteitag haben, wo hier gewisse Statutenreformen zumindest auf einen Weg gebracht werden sollen. Ich persönlich, aber ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, würde jetzt mal sagen, das hätten wir in 2 Jahren machen können. Das muss man nicht unbedingt in dem Jahr machen, wo es eine Schicksalswahl gibt. Aber gut, ja, es wird vielleicht auch Gründe dafür geben. Aber das ist ja natürlich auch ein heikles Thema, weil man ja einerseits völlig richtig weiß, sozusagen, wie du es jetzt auch geschildert hast, dass innerparteiliche Wettbewerbe und Abstimmungen zwischen verschiedenen Kandidaten und Kandidatinnen, aber wir haben ja auch schon gehabt Abstimmungen dann über Koalitionspapiere, in Deutschland ist das ganz üblich, da sitzt quasi die Mitgliedschaft mit quasi am Verhandlungstisch, auch das Gegenüber weiß, man muss dann eine Mehrheit in der Mitgliedschaft schaffen, das gibt ja sogar einen Hebel auch, aber gleichzeitig ist das alles sehr ambivalent. Ja? Also alleine, wenn ich einen Wettbewerb zwischen 3 Kandidaten habe oder 2, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass so viele Wunden geschlagen werden, dass man erst wieder ein Jahr braucht, bis die Wunden verbunden sind und verheilt sind, relativ groß. Es kann auch eine Mitgliedschaft schlechtere Entscheidungen treffen als ein klug resonierendes Führungsgremium, das meint, so hat man klug alles austariert. Also es gibt das und jenes. Ja? Also sozusagen natürlich, Obama hat in den USA Nominierungen gewonnen und hat gewonnen und wir haben schon Leute ein Basisvotum bekommen, die dann untergegangen sind.
Natürlich, aber ich möchte nur ketzerisch sagen, diese Situationen der letzten 10 Jahre, die wir haben, gehen meiner Ansicht nach darauf zurück, und jetzt mache ich mich nicht sehr beliebt, aber dass die Parteigremien nicht funktionieren. Das ist meine große Kritik. Es ist meiner Ansicht nach, sind die Diskussionen, die dort geführt werden, offenbar nicht diejenigen, die geführt werden sollten und führen auch nicht zu den Konsequenzen, die geführt werden sollten, weil so super waren die Übergänge von den verschiedenen Parteiführern und Parteiführerinnen, die wir hatten in der Vergangenheit, auch ohne Demokratie nicht, um es vorsichtig auszudrücken. Und das ist wirklich etwas, was meine große Kritik ist. Und ich weiß nicht, ich kann aber keine Analyse dafür bieten, warum es so ist, weil ich glaube, es ist schlechter geworden. Die Strukturen haben früher besser funktioniert. Ich glaube, es gab da ein besseres Diskussionsniveau, das auch dann zu konkreten Entscheidungen geführt hat. Jetzt hatte ich den Eindruck, sind die Parteivorstände offenbar, ich meine, ich sitze da nicht drin, aber es geht eigentlich immer nur darum, wer ist loyal und wer ist nicht loyal. Und das kann irgendwie nicht, das ist es nicht, um was es gehen sollte.
Also, mir fehlt da die Innensicht, aber von außen beobachte ich einfach, auch wahrscheinlich aufgrund meines Berufs, eine unglaubliche Mobilisierung, die stattgefunden hat. Also jetzt durch diese neue Aufstellung. Und wenn ich zum Beispiel daran denke, wie wenig früher junge Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Ökonominnen, Ökonomen da irgendwie eingebunden waren, oder man hat sie ja nicht einmal gefragt um ihre Meinung. Ja? Also ich habe immer wieder Leute getroffen, die haben mich immer gefragt, bist du da irgendwo eingeladen? Ich spreche von früheren Zeiten, irgendwo eingeladen, nur doch nein, eigentlich nicht und so. Ja? Also, und das ist allen so gegangen. Man hat sich eigentlich überhaupt nicht um diese Leute gekümmert, also um die Beschäftigten, die Arbeiterinnen und Arbeiter auch natürlich viel zu wenig. Aber und ich glaube, da gibt es jetzt natürlich Luft nach oben, das weiter voranzutreiben. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt unglaublich viele, und das finde ich ja so toll, wenn man Momentum-Kongress fährt oder sonst, was es da für Initiativen gibt, junge Leute, die was verändern wollen, die was beitragen wollen, die gute Ideen haben, und die muss einfach, ich habe die Innensicht nicht, aber ich glaube, man muss die entsprechenden Strukturen schaffen, damit man die organisiert auch gut institutionell einbindet, zum Beispiel in einen quasi sagen, zur Konzeption einer Vision, einer Utopie. Weil da braucht man sehr viel, wie wir vorher gesagt, also die technisches Know-how, um diese Dinge auch gut und realisierbar zu konzipieren, damit man sie auch umsetzen kann. Und wir haben in den verschiedenen Bereichen, in den Ministerien, in den verschiedenen Institutionen einfach sehr, sehr gute Leute, die bereit werden, die aber irgendwie noch nicht eingebunden wurden. Ich glaube, das ist der ganz wichtige nächste Schritt.
Ja. Das ist sicher ein ganz wichtiger nächster Schritt. Ich sehe natürlich, was du geschildert hast, das hat ja dann auch den Zweck oder im allerbesten Fall sozusagen dann als Folge, als Resultat, dass sich neue Talente, die dann auch für die Partei sprechen und die genau das verkörpern an Kompetenz auf einem bestimmten Politikfeld herauskristallisieren und ja sozusagen für die Partei sprechen können. Ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, weil sie sitzen dann nur immer nicht im Parlamentsclub und wir wissen, im politischen Spiel spielt es eine Rolle, ob man jetzt einfach ein Aktivist ist, der kompetent spricht oder ob man eine Funktion hat auf einer einigermaßen herausgehobenen politischen Bühne.
Entschuldigung. Ich wollte noch erwähnen, zum Beispiel vor 20 Jahren gab es ja damals von Parteivorsitzenden Gusenbauer eingerichtet, das Netzwerk Innovativ. Also ich Innovation. Weiß nicht, wie Innovation, ja. Also da haben hunderte Leute mitgearbeitet, nicht?
Gut, und, aber das war das nicht, Ergebnis bei war nicht nur eine positive Erfahrung, nämlich sie haben die Erfahrung gemacht, sie sind bei einer Sitzung, bei der nächsten Sitzung, dann sind sie bei noch einem Meeting und dann wird ein Papier geschrieben und dann wird noch ein Papier geschrieben und es gab sogar ein Buch aus diesem Netzwerk Innovation aus allen Papieren und dann hat man den Eindruck gehabt, das war aber irgendwie sinnlos, ja? Was bei den nächsten Versuchen schon mal schwierig war, weil sozusagen Leute nochmal zu motivieren, ist dann entsprechend schwieriger und das ist natürlich auch, du kannst natürlich immer Strukturen schaffen, wo Menschen nachdenken, wenn das jetzt sozusagen keinen Transmissionsriemen gibt, das in die Parteiführung hineinzuspeisen und es macht natürlich objektiv einen Unterschied, ob man als Partei in der Regierung ist oder in der Opposition. Wenn du dann Kanzler hast und Ministerpositionen, ist es halt was anderes, wenn es die ganz relativ schlanke Organisation eines Parlamentsclubs und dann einer Bundesgeschäftsstelle hast und du hast sozusagen auch nochmal einen Parteivorsitzenden, der aber nicht Bundeskanzler ist oder nicht Bundeskanzlerin, weil die reale Macht eines Parteivorsitzenden ist gering, die reale Macht eines Bundeskanzlers vielleicht auch, aber die reale Macht mit der symbolischen Macht oder Autorität des Amtes verbunden, macht jetzt einen relativ großen Unterschied, oder? Ich sage das jetzt gar nicht, um zu jammern oder sonst irgendwas oder um jetzt schlechte Stimmung zu verbreiten, sondern eher um die Umstände zu formulieren, mit denen wir jetzt gerade auch umgehen müssen.
Ja? Ich stimme dir zu, das sind die besonderen Umstände, aber die allgemeinen Umstände, und da wollte ich nochmal zurückkommen auf das, was wir zu Beginn besprochen haben, diese drei Krisen, die du angesprochen hast, die verbindet ja eines meiner Ansicht nach, nämlich die Antwort darauf ist die Rückkehr des Staates. Mhm. Und sozusagen das Ende des Neoliberalismus, das müssen alle anerkennen, auch die Konservativen. Eigentlich ist es nicht mehr eine Frage, wie wir noch vor 10 Jahren diskutiert haben, ja, was ist am Neoliberalismus schlecht oder nicht, sondern die Frage ist, was für einen Staat wollen wir jetzt? Und das ist, glaube ich, schon noch einmal ein anderer politischer Moment, ja, den man jetzt definieren muss. Und daher kommt auch, glaube ich, diese Hoffnung, weil ich merke das an meinen eigenen Kindern, die sind aufgewachsen in einer Zeit, in der sich die Dinge um 180 Grad gedreht haben. Von einem Tag auf den anderen sind sie nicht mehr in die Schule gegangen und die Straßen waren leer. Und hat ausgeschaut wie in einem Horrorfilm aus den 90er Jahren. Ja. Und ich glaube, dass dieser Aspekt, wie viel ist möglich, den kann man jetzt mitnehmen und der beschäftigt sehr viele Leute. egal wie es dann taktisch aussieht.
Das ist nur ein Element der Krise, ja. Dann ist die nächste, die permanent man lebt, nämlich der Klimakrise, ja. Und dann hat man sozusagen jetzt auch nochmal Krieg, was sozusagen sowieso verunsichert, und aber auch noch dramatisch die Inflationskrise, die bei allen durchschlägt, ja? Also bei allen, also ja, das ist ja das an Unsicherheit, das befällt ja nicht nur Arme, sondern das als Status Unsicherheit und Status Status Anxiety, also sozusagen wie die Briten sagen, ist es ja auf jeder Stufe der sozialen Leiter. Ja? Und erst heute hat mich eine alte Bekannte gefragt, Robert, willst du Bücher? Habe ich gefragt, warum? Ich habe nur. Also ich gesagt, ja, sie muss jetzt ein Zimmer vermieten und die Bibliothek wird ausgeräumt wegen den Gas- und Stromkosten. Das ist sicher jetzt nicht, ja, vielleicht untere Mittelschicht, aber sicher nicht eine Armutslage, ja, aber eher gehobene Mittelschicht, über die wir gesprochen haben. Also das sind ja sozusagen und deswegen glaube ich auch, weil du gesagt hast, Neoliberalismus und eine neue Definition vom Staat, ich glaube, das Zentrale ist, und ich versuche das jetzt auch in diesem Buch ja auch stark zu machen, das Zentrale, um das es in dieser Phase geht, ist das, was man so nennen könnte, den schützenden Staat. Mhm. Die Menschen erwarten das. Ja? Und wenn wir nicht garantieren können, einen Staat, der schützt in so einer Situation, dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Leute vollkommen frustriert, wütend werden und dann nur mehr mit Wut abstimmen. Ja? Weil sozusagen, sie können ohne Wut abstimmen, wenn es irgendeinen gibt, der ihnen quasi sagen kann oder glaubhaft machen kann, wir haben ein Konzept für einen schützenden Staat. Wenn das keiner hat, dann wäre mit der einzigen Motivation Wut, ist eigentlich total verständlich. Und das ist ja komischerweise in den sozialdemokratischen Diskussionen fast Konsens. Es gibt ja da in meinem Buch auch dieses Kapitel über die verschiedenen Strategien, die so in der Debatte sind. Und die eine ist halt sozusagen, beibehalten die zentristische Position, die vielleicht eine Art von Weiterentwicklung des dritten Wegs, aber nicht so weit von dem zu entfernen, versucht, was dieser Kompromiss mit dem Neoliberalismus war, also dieser Kompromiss mit dem Neoliberalismus auf der ökonomischen Seite und moderat progressiv auf der kulturellen Ebene. Ja. Es gibt schon noch Strömungen, die das vertreten, aber die sind eher schwach. Also stärker ist ja jetzt sozusagen quasi diese Position, die entweder heißt schützender Staat, links, nach links gehen in der Wirtschaftspolitik, aber nach rechts gehen in der Gesellschaftspolitik, Migrationspolitik oder anderen. Das ist eine starke Position, die ja auch in Österreich von einem der Contender mehr oder weniger vertreten worden ist. Eine andere Vertretung davon ist die dänische Sozialdemokratie oder aber auch seltsame Art und Weise natürlich auch Sarah Wagenknecht. Ja? Also da gibt es ja die verschiedensten Player in diesem Feld. Und das andere ist eine Position, die sagt, ja, signifikant nach links gehen in Richtung eine Neudefinition von staatlichen Aufgaben, schützender Staat in der Wirtschaft und Sozialpolitik, aber in der Gesellschaftspolitik links progressiv, modernistisch, liberal zu sein. Und da gibt es ja auch Untersuchungen der Deutschen Ebert-Stiftung, über die man jetzt sozusagen, da kann man sehr genau durchgehen, wie aussagekräftig die im Detail ist, aber das Resultat, das sie daraus schließen, ist, Sozialdemokratien oder progressive Parteien, die in den letzten Jahren erfolgreich waren, waren primär diejenigen, die nach links gegangen sind in der Wirtschaft und Sozialpolitik und links, progressiv, weltoffen, liberal geblieben sind in allen kulturellen Fragen. Also nicht auf den Leim gehen, den Kulturkampfstrategien der radikalen Rechten. Das erscheint mir schon sozusagen, glaube ich, eine zentrale Debatte zu sein, ja, die auch irgendwie in Österreich mit ausgetragen worden ist, nur halt auch nicht so ganz explizit, weil wir in Österreich immer ein bisschen deppert sind und halt mehr über Personen reden als über Strategien. Oder?
Es gibt eine zweite Studie von der Ebert-Stiftung, die ein bisschen ein Konter gibt in dem Zusammenhang. Mhm. Weil also diese Studie, die hat natürlich auch, das ist auch ein bisschen ein North-South-Divide meiner Ansicht nach. Ja? Weil im Süden sind diese links profilierten Parteien einfach erfolgreich gewesen, Spanien an vorderster Stelle. Dann gibt es aber diese Studie, die ich wahnsinnig spannend finde, Identity Polarization und Partisanship. Mhm. Und da wurde abgetestet an 10.000 Personen, wie sie werten, wie wichtig es ihnen ist, dass ein Politiker demokratisch ist Und dann wurde im Vergleich dazu gewertet, sozusagen eine Persona, würden Sie einen Politiker wählen, der demokratisch ist, aber auch weniger demokratisch, wenn er zum Beispiel Migration verhindert. Oder wenn er gegen der stärkste Faktor, der sich herausgestellt hat, wo die Leute dann trotzdem dafür stimmen, auch wenn es kein Demokrat ist, war Same-Sex-Marriage interessanterweise. Also eine klassische Kulturfrage. Ja? Und mich beschäftigt das sehr, ich habe darauf keine Antwort, aber es beschäftigt mich sehr, weil ich glaube, diese Spaltung, die wird uns einfach, diese Culture Wars, die werden uns weiterhin beschäftigen und es wird wahnsinnig schwierig sein, da gute Antworten darauf zu finden. Glaubwürdigkeit ist die einzige Antwort, die irgendwie funktioniert, meiner Ansicht nach, aber ansonsten finde ich diese Studie finde ich unglaublich spannend. Ja. Und wir müssen darauf Antworten finden. Du hast nächste Woche, glaube ich, die Susan Neiman zu Vogue is not left. Das sind so Themen, die werden uns trotzdem beschäftigen, glaube ich, auch wenn die Rückkehr des Ökonomischen da ist. Ja.
Na, ich wollte vielleicht noch einen anderen Punkt ansprechen. Zwei Sachen eigentlich. Also du hast vorhin gesagt, es ist eigentlich ganz klar, der Staat braucht eine stärkere Rolle, du hast Mazzucato erwähnt. Im Grunde genommen, wenn ich mir die letzten drei großen Krisen vergegenwärtige, dann hat der Staat tatsächlich kurzfristig eine bedeutende Rolle gespielt. Als vermeintlicher Krisenmanager, in Wirklichkeit ging es um Sozialisierung von Verlusten und Privatisierung von Gewinnen, also in gigantischem Ausmaße. Also Finanzkrise angefangen und ich glaube schon, es mag vielleicht jetzt ein bisschen provokativ klingen, aber ich denke, wir dürfen nicht zu naiv sein. Also der Finanzkrise ist eine Stärkung der globalen Finanzelite gefolgt. Es gab einen Mini-Fiskalimpuls, also Ausgaben, dann eine längere Austeritätsphase. Es gab diese wirklich extrem ernüchternde und frustrierende Erfahrung Syriza, Griechenland, du warst dort auch sehr aktiv. Du hast hier auch in Österreich eine große Rolle gespielt, um quasi diese ausschließlich negative Haltung gegenüber Griechenland, zumindest was Österreich betrifft, ein bisschen aufzuweichen. Aber ich glaube, wir dürfen nicht naiv sein. Also die Eliten, die Kapitalfraktionen, die haben ihre Strategien ausgearbeitet, ja? Wie sie mit ihrer, ich sage es jetzt einmal, Neoliberalismus, mit ihrer neoliberalen Agenda voranschreiten wird. Und wir haben ja auch zum Beispiel in der Pandemie haben wir diese Hoffnung gehabt, nicht? Das ist ja alle dieser Krisen hat ja gefolgt eine Debatte über die Notwendigkeit von Deglobalisierung, Regionalisierung von Wertschöpfungsketten. Und wenn ich mir anschaue, was da geplant wird, das ist ja nichts dergleichen. Also da geht es jetzt darum, dass man sagt, man darf sich nicht zu stark von einem Land abhängig machen, man muss stärker diversifizieren, da werden Datenbanken aufgebaut, Unternehmensnetzwerke neu geknüpft. Also das ist ja, also ich glaube, wir dürfen nicht naiv sein. Also die Geschichte geht, die Bewegung geht in eine ganz andere Richtung. Was es umso wichtiger und notwendiger macht, die Sozialdemokratie zu stärken. Was die Rolle des Staates betrifft, ich sehe diesen unternehmerischen Staat, das ist ein kleiner Widerspruch von Mazzucato, das hat unfassbar eingeschlagen. Ja? Also diese Idee, das Buch natürlich, und ich glaube, sie war ja auch hier, und diese Vorstellung, dass eigentlich diese Profite, die die Hightech-Firmen machen, ja eigentlich von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern unmittelbar auf diese zurückzuführen sind. Aber ich glaube, wir brauchen da, es darf nicht nur so sein, dass man sagt, der Staat erleichtert unternehmerisches Handeln und Innovation, das ist ohnehin klar. Aber ich habe schon so diese Vorstellung eines partizipativen, staatlicher Strukturen, also nicht hoheitlich imperativ, sondern wirklich partizipativ, also mit neuen Formen. Also wir haben auch noch immer, also die Demokratie macht vor den Fabrikstoren halt, das kommt auch im Buch vor. ich glaube, da müssen wir auch sehr, sehr viel anbieten an innerbetrieblicher Mitbestimmung. Also ich sage, das versuchen wir jetzt im Klimabüro, indem wir die Betriebsräte, Betriebsräte beraten, was sie tun können, wenn Unternehmen irgendwelche Verlagerungen jetzt ökologisch bedingt oder weil sie transformieren, welche Rechte sie haben. Also ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also dieses, das eben den Menschen anzubieten.
Das ist sowieso etwas, da wurde ja vieles auch irgendwie ist verschütt gegangen oder vergessen worden oder zumindest, wenn es nicht ganz vergessen worden ist, aus dem Zentrum der Debatten. Also wenn wir uns erinnern, in den 70er Jahren oder 80er Jahren, die Fragen von mehr Mitbestimmung, ja sogar Begriffe wie Wirtschaftsdemokratie, ja. Zentral diskutiert von großen Gewerkschaften, nicht nur in Österreich, auch in der IG Metall und so weiter und so fort. Und heute ist man in so einer, ganz generell in so einer Verteidigung des erreichten Positionen, die einem natürlich dann dazu führt, dass man eigentlich über das Erreichte hinaus jetzt eigentlich nicht mehr nachdenkt. Ja? Und gerade in dem Bereich, wo es ja sozusagen sowieso auch aufgrund des gesellschaftlichen Wandels, aber auch des Wandels von innerbetrieblichen Organisationsformen ja auch einen Druck gibt in den Unternehmen selbst, partizipativ zu sein. Ja? Also es ist ja einerseits das, was man als Gewerkschaften, als Beschäftigte erkämpfen will, aber auf der anderen Seite an manchen Stellen führen das die Unternehmen selber ein, weil sie wissen, du hast mehr Identifikation, es ist flexibler, wo du reagieren kannst auf Veränderungen in der Auftragslage, ich will sie jetzt nicht gleich Krisen nennen und so weiter und so fort, weil sie dann so weit geht, dass du manchmal sogar die größere Probleme hast, die Vorstände und die Abteilungsleiter zu überzeugen als die Beschäftigten. Ja. Die Beschäftigten sagen sowieso, ja super, da machen wir mit. Die Vorstände sind dann irgendwann mal die Frage, ja, wozu braucht es uns dann eigentlich noch? Na, diese Organisationsreform wollen wir besser nicht. Ja. Also so geht es ja dann auch. Und da gibt es ja genügend Raum, auch heute ja fast utopisch zu denken oder sozusagen in dem, was...
Auch die Digitalisierung zu nutzen in dem Zusammenhang.
Ja. Das glaube ich auch. Mit allen ihren Schwächen. Ja. Also Gewerkschaften, ich rede viel mit Gewerkschaften, die sich dann wiederum sagen, naja, um Gottes Willen, die Digitalisierung jetzt im Sinne von diesen Trennungen von Raum und Ort, das ist ein großes Problem, weil wir leben vom persönlichen Kontakt. Auch die Kreativität der Leute und das Kommen auf Ideen lebt davon, dass man sich in der Kaffeeküche trifft, also so. Ne? Und als Betriebsrat oder als Betriebsrat Belegschaftsversammlungen nur über Zoom machen, puh, ist auch halb. Ja? Also ich habe jetzt gelesen, in Deutschland gab es eine sehr lustige Geschichte eines Windmaschinenherstellers und die waren, ist ein IG Metallbetrieb, die haben überhaupt jetzt 123 Tage gestreikt. Das war der längste Streik, den die IG Metall je ausgefochten hat. Aber die sind so, ein Großteil der Belegschaft ist auf Montage im gesamten Bundesgebiet verteilt. Ja. Was haben die gemacht? Die haben eine Streikversammlung jeden Tag vor dem Betriebstor gemacht. Da standen aber nur 10, aber der Rest war irgendwie mit Zoom zugeschalten. Ja. Hat auch funktioniert, aber ich stelle mir natürlich vor, dass das natürlich also alles, was sozusagen an persönlichen Kontakt und auch an Gemeinschaftsgefühl da auch dazugehört, natürlich etwas schlechter so dastand. Ja. Das nur dazu, aber natürlich ist das nur ein, jetzt apaisühaft gesprochen, ein Element von diesen Fragen, auch ja, wie wollen wir leben, wie wollen wir arbeiten auf eine bessere Art und Weise, als wir es heute tun und nicht bloß einen bloßen Untergang verhindern oder das Schlimmste verhindern. Ja? Also das ist ja natürlich auch das Problem vielen, vielen Jahrzehnten Sozialdemokratie bisher, jetzt schon, dass man so immer das Gefühl hat, sozusagen die Aufgabe ist, das Schlimmste zu verhindern und so mehr oder weniger unausgesprochen die geheime Wahlparole war, wählt uns, weil mit uns wird es langsamer schlechter. Ja? So jemand, das ist natürlich nicht so wahnsinnig attraktiv, das ist eh klar. Ja? Auf der anderen Seite habe ich jetzt eben einen Freund getroffen, vor wenigen Tagen, eher aus Syriza, eigentlich eine Spitzenfunktion rund um Tsipras seinerzeit gehabt. Und der hat dann zu mir gesagt, also ich habe den lange nicht gesehen, also sozusagen seit dem 16. oder 17. Jahr, und dann hat er zu mir gesagt, haben wir so über die Malesen in dieser und jener Nation gesprochen und er hat dann zu mir gesagt, weißt du Robert, das Einzige, was wir jetzt tun können, ist die rechte Welle bremsen. Stoppen, muss ich nicht gleich stoppen, bremsen wäre schon okay. Ja? Und
da habe ich mir gedacht, das ist etwas, wo ich intuitiv doch dagegen sein müsste. Ja? Und vor 6 Jahren hätten wir sicher gesagt, das genau so ein Mindset ist eigentlich das Problem. Ja? Und ich habe mir aber dann gedacht, was ist, wenn er recht hat? Ja? Was ist, wenn wir in so einem dystopischen Moment leben, wo man sagen kann, es ist schon okay, wenn wir die Institutionen der Demokratie gegen die Feinde der Demokratie in den nächsten 5 Jahren verteidigen, weil es kommen dann vielleicht mal hellere Zeiten, aber wenn wir bis dahin die Demokratie verspielen, dann kommen wir es nicht mehr.
Dystopisch finde ich das nicht per se. Es ist eine realistische Position und ich glaube, natürlich müssen wir anerkennen, dass wir auch die andere Seite des demokratischen Spektrums brauchen, um irgendwie weiterhin auch unsere Vorstellungen implementieren zu können. Nur ich würde sagen, das ist eine der zentralen Aufgaben im Moment. Wir haben hier viele Diskussionen schon darüber gehabt, dass die große Gefahr der Rechten ja ist, dass die Konservativen mit ihnen gemeinsame Sache machen. Und das ist schon auch eine Aufgabe, glaube ich, einen Diskurs zu unterstützen, der sagt, nein, das ist nicht akzeptabel. Es ist uns leider bisher nicht gelungen, der österreichischen Sozialdemokratie. Aber ich glaube, wir müssen da drauf bleiben und das müssen wir mit Bündnispartnern gemeinsam machen.
Also sozusagen auf der einen Seite die Hoffnung auch nähern, Christian Kern war das, das ist der schönste Satz, nämlich seine Ankreide, ich will nicht Ihre Ängste schüren, sondern Ihre Hoffnung nähern. Die Hoffnung nähern auch auf eine bessere Figuration, als wir sie jetzt haben und gleichzeitig uns aber auch sozusagen das realistische Bewusstsein bewahren, dass wir jetzt in einer Situation auch sind, wo wir mit verschiedensten Bündnispartnern, durchaus auch im liberal-konservativen Bereich, schauen müssen, dass wir die Demokratie gegen ihre Feinde verteidigen. Das könnte man alles noch stundenlang diskutieren, aber ich muss leider hier jetzt abbrechen, weil wir müssen uns von den Zuschauern auf W24 verabschieden. Und ich danke Ihnen, dass Sie zugeschaut haben. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Und ich danke euch, dass ihr mit mir und uns dieses Buch diskutiert habt, dass ihr so schön auch über mein Buch gesprochen habt. Ich habe mich sehr gefreut. Normalerweise, wenn hier Gäste Bücher präsentieren, sage ich, Robert Misick, Politik von unten, kaufen Sie dieses Buch. Da es sich um mich handelt, kann ich das jetzt natürlich nicht Ihnen.
Aber wir unterstützen das.
Sie unterstützen das. Danke, ja. Danke Ihnen.